Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen an diesem Sonntag. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ich habe heute für euch Teil 2 des Tele-Podcast-Spezials an diesem Wochenende. Meine Kollegin Ida Metzger hat den Wirtschaftsjuristen Robin Lumsden zu Gast, der sowohl in Wien als auch in den USA lebt. Sie hat ihn über seine persönliche Einschätzung zum Ausgang der US-Wahl gebeten und auch gefragt, ob es im Falle einer Niederlage Trumps zu Ausschreitungen kommen könnte. Hören wir rein.
Ich begrüße Robin Lumsden. Sie sind Anwalt in Wien und in New York und haben sehr viel Einblick sozusagen in die amerikanische Gesellschaft. Wir stehen wenige Tage vor der US-Wahl. Deswegen haben wir Sie eingeladen. Meine erste Frage, was ist denn Ihr Tipp? Wie wird es am Dienstag ausgehen?
Also ich bin relativ selbstbewusst insofern, dass es Joe Biden wird. Ich glaube, es sprechen viele Gründe dafür. Nimmt man die Umfragen, die ja kritisiert werden, weil man sagt, 2016 haben die Umfragen auch sehr gut geklungen für Hillary Clinton, aber ich glaube, die sind um alle diese Ungereimtheiten erstens bereinigt, und es gibt da meiner Ansicht nach drei Gründe, die kann ich gerne jetzt eingehen oder später, aber die dafür sprechen. Ich glaube, das erste ist, man sieht jetzt schon bei den Briefwahlstimmen, dass es eine extrem hohe Wahlbeteiligung gibt. Das sind jetzt bereits 60 Millionen ausgezählt oder haben abgegeben, in manchen Bundesstaaten bereits ausgezählt. Und wenn man das Beispiel, das finde ich ganz anschaulich, Wisconsin nimmt. In Wisconsin, traditionell demokratisch, hat Trump 2016 gewonnen. Und er hat aber gewonnen mit weniger Stimmen, als Mitt Romney zuvor 2012 verloren hat gegen Barack Obama. Und das, glaube ich, ist stellvertretend dafür, dass relativ wenige Demokraten wählen gegangen sind. Wisconsin haben sie geglaubt, das gewinnen sie sicher, die Demokraten. Und ich glaube, das ist mal der wichtigste Grund. Es gibt nicht mehr so viele Trump-Wähler, die diesmal wählen gehen können, die man aktivieren kann, meiner Ansicht nach. Aber es gibt sehr, sehr viele Trump-Gegner oder Demokraten, die 2016 nicht wählen gegangen sind. Und man darf nicht vergessen, es geht ja nur um wenige tausend Stimmen in ein paar Swing States.
Apropos, das war ja das, was ihm letztes Mal den Sieg gebracht hat. Und man geht ja immer davon aus, dass sozusagen der weiße, frustrierte Mann der typische Trump-Wähler ist. Ist es auch, aber man hat das letzte Mal gesehen, dass vor allem jede zweite Frau in den sogenannten amerikanischen Vorstädten Trump gewählt hat und ihn den Sieg gebracht hat, zum Beispiel in Pennsylvania um 40.000 Stimmen. Ne? Warum? Jetzt hofft man halt, dass die eben jede zweite Frau, weiße Frau sozusagen in diesen Vorstädten Trump wählen wird. Warum sind denn die Frauen da frustriert von Trump?
Nun, auf der einen Seite glaube ich, Trump hatte damals den Benefit von Change. Er trat gegen Hillary an und er hatte irgendwie so dieses Novum, jetzt verändert sich etwas. Und ich glaube, dass sehr wohl auch weiße Vorstadtfrauen frustriert waren damals. Und es gibt so diese berühmte Frage in den USA, ist man glücklich mit der Entwicklung oder nicht? Und aktuell sind eigentlich weniger Frauen glücklich über die Entwicklung der USA, als es 2016 der Fall war. Also diese frustrierten Wähler ansprechen, tut er sich sehr schwer. Und ich glaube, besonders schwer wird er sich diesmal tun bei den college-educated Frauen, weißen Frauen, also mit Frauen mit Hochschulabschluss. Da hat er katastrophale Ergebnisse, also Umfragewerte. Und ich glaube, er wird sich viel, viel schwieriger tun jetzt, auch weil die Frau, also es ist ein Sprung weiter, er tut sich auch sehr, sehr schwer bei den Pensionisten und der älteren Bevölkerung.
Warum bei den Pensionisten? Er gibt ja so ein Sicherheitsgefühl, versucht er ja zu geben. Wäre ja etwas, was die Pensionisten anspricht. Ne?
Er tut sich insofern schwer, weil er hat doch während Corona eher auf das Pferd Business gesetzt. Da musste er die Oldschool-Republikaner befriedigen, die eben, nicht? Fiscal Spending muss immer, also die Staatsausgaben müssen ausgeglichen sein, das hat er nie eingehalten, aber er hat weniger auf die alten Leute geschützt in der Corona-Zeit. Und diese alten Pensionisten, die Amerikaner lassen sich traditionell sehr viele in Florida nieder, bei denen hat er auch katastrophale Umfragewerte. Und wie Sie gesagt haben, es geht ja nur um wenige Stimmen. Und wenn Florida zum Beispiel fällt, das war immer so einer der Battleground, wird auch in der Wahlnacht der spannendste Bundesstaat, weil man den werden wir am frühesten erfahren, in welche Richtung geht's und hat Signalwirkung. Und ich glaube eben, College-educated women und Pensionisten, bei den Wählergruppen hat er im Vergleich zu 2016 einfach signifikante Nachteile und kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese Hürde nimmt.
Mhm. Sie haben gerade vorher gesagt, ihm war bis jetzt Business sehr wichtig. Jetzt sind die neuen Zahlen Wirtschaftswachstum rausgekommen. Im dritten Quartal hat es halt nach einem sehr großen Minus, logischerweise im zweiten Quartal durch Corona, wieder ein Plus von 7,4% gegeben. Jetzt sagt man, das wird er jetzt in den letzten Tagen noch in die Diskussion werfen. Glauben Sie, wird ihm das was helfen?
Ich glaube, viele Politologen sagen, das, was in der letzten Woche passiert, hat keine großen Einwirkungen mehr. Die Amerikaner haben jetzt schon made up their mind. Davon gehe ich auch aus, aber man darf ihn nicht unterschätzen. Er ist ein Mediengenie, er bekommt die gesamte Aufmerksamkeit der Medien im Vergleich zu Joe Biden. Geht es bei dieser Wahl nur, bin ich für oder gegen Trump?
Ein Referendum über Trump, könnte man sagen.
Ich glaube, oder? Das könnte man sagen, ja. Und wenn man auf die wirtschaftlichen Zahlen vielleicht eingehen will, es ist richtig, auch nicht vieles, was Trump gemacht hat, ist gar nicht so falsch, wie es dann auch in Europa oder von CNN dargestellt wird, aber der Wirtschaftserfolg, den er hatte in den 3 Jahren, könnte man auch sagen, die Unemployment, also die Arbeitslosenzahlen, sind einfach konstant weitergefallen, nach so wie sie in den 8 Jahren Obama gefallen sind. Aber kann man sagen, gut, er hat zumindest nicht verhindert, aber lassen wir ihm diesen Triumph. Aber die gute Wirtschaftsleistung ist meiner Ansicht nach sehr stark auf Pump. Also die Staatsausgaben sind explodiert, was eigentlich ganz spannend ist, weil das ist ein Riesenproblem für die echten Republikaner, da ich Trump nicht als Republikaner definieren würde.
Mhm. Jetzt, wenn Sie sich so sicher sind, dass Biden gewinnen wird, steht ja immer da also quasi die Spekulation im Raum, dass Trump nicht weichen wird aus dem Weißen Haus und dass sogar ein Bürgerkrieg möglich wäre, denn 3 von 10 Amerikanern sind bewaffnet. Glauben Sie das auch, dass es zu dieser Eskalationsstufe kommen wird?
Das glaube ich nicht. Also ich halte das für ein interessantes, aber nicht realistisches Szenario. Ich glaube auch, dass Trump nicht so weit gehen wird in der Provokation des Volkes. Also wenn er, sagen wir, in der Lage wäre, dies auszulösen mit seinen Kontakten zu Proud Boys und ähnlichen Milizen, allein aus ökonomischen Überlebensinstinkt, Trump hat sehr, sehr viele Assets in den USA, aber ich glaube, dass er durchaus so denkt, käme es zu einem Bürgerkrieg, würden die alle teilweise entwertet werden und das würde auch seinen Aktien Assets nicht zumuten wollen. Aber ich glaube, ganz im Gegensatz, ich glaube, viel Macht liegt in den USA ja auch beim Senat und bei den Republikanern am Ende des Tages. Und ich glaube, wenn die Niederlage nicht minimal knapp ist, sodass wirklich viel in vielen Swing States, die dann Biden vermeintlich gewonnen hat, man legal anfechten kann, darüber könnte man auch noch sprechen, welche legalen Möglichkeiten hat er, glaube ich, dass es sehr, sehr schwer wird, dass er auch die Republikaner überzeugen kann, die Wahl nicht anzuerkennen. Trump würde ich definieren als desaströsen Verlierer, aber die Republikanische Partei grundsätzlich gibt es die Tradition, dass man dem Sieger sofort gratuliert. Also ich halte das für nicht realistisch, dass es dazu kommt, überhaupt nicht, wenn Biden klar gewinnt. Also dass die Anfechtung in einem Swing State gar nichts bringen würde. Ich glaube, er könnte nur spielen mit diesem Mechanismus, wenn die Großteil der republikanischen Wähler wirklich das Gefühl haben, sie wurden übers Kreuz gelegt und es gab Wahlmanipulation.
Okay. Sie haben es ja gerade angesprochen, was gäbe es denn für Möglichkeiten, die Wahl anzufechten?
Ja, also da gibt's, also meiner Meinung nach, 2 realistische Szenarien. Es gibt diesen Electoral College Count Act, das ist ein Gesetz, das vorschreibt, dass die Wahlmannstimmen 41 Tage nach der Wahl, also die Wahl ist jetzt am 3. November, feststehen müssen. Und Trump könnte, wenn er in dem einen oder anderen, nehmen wir mal Pennsylvania, er liegt beim Auszählen der am Wahltag abgegebenen Stimmen leicht vorne, können ja nur ein paar hundert Stimmen sein, und das sieht zum Beispiel das Pennsylvania lokale Recht vor, dass neu ausgezählt wird, wenn es so knapp ist. Denn man darf sich Wahlauszählungen in den USA nicht wie bei uns vorstellen. Das ist relativ, sagen wir mal, dritte Welt ähnlich. Da werden die Stimmen da rechnet sich oft einen Durchschnitt. Und darum gibt es Bestimmungen, wenn es knapp ist, wird neu ausgezählt. Und dann ist das Ergebnis oft ein ganz anderes. Das muss man sich aber vorstellen, nicht? Wie kann das passieren?
Haben wir ja schon einmal damals gesehen.
Genau, in Florida. In Florida. 2000, Jeb Bush und, also Bush und Al Gore. Und Jetzt wäre es durchaus von ihm clever, wenn er sieht, er ist ein paar hundert Stimmen vorne. In den Pennsylvania kommen die, gibt's eine Dreitagesfrist, binnen welcher noch nachträglich die Briefwahlstimmen anerkannt werden können. Und er sieht das, er rennt zum State Supreme Court und sagt, bitte sofort einschreiten. Da ist ein verfassungswidriges Element. Das ist sehr leicht begründbar. Und dann sagt entweder schon der State Supreme Court aus, wie sie sagen, 2000 im Fall, wir zählen nicht weiter aus, wir frieren das Ergebnis ein, dieses wird zugunsten von Trump gewertet, oder er läuft zum Supreme Court. Und dort kann er jetzt, besonders seit auch Amy Barrett bestellt ist, die hat zwar gestern bei manchen Beschlüssen nicht mitgestimmt, weil sie noch nicht eingearbeitet ist, aber bei so wichtigen Themen wie Wahlanfechtung ist sie bereits eingearbeitet und dort steht 6-3 für die Republikaner und dann könnten sie auch dort ein Ergebnis anfechten. Meiner Ansicht nach erfolgreich, aber es muss relativ knapp sein, beziehungsweise muss in Schritt 1 Trump vorne sein. Er wird sich schwer tun, wenn Biden vorne ist, das Ergebnis einzufrieren. Dann wird er eher eine Maßnahme, die zu einer Neuauszählung führen könnte, anwenden. Und das ist, glaube ich, der eine legal richtige Punkt oder wichtige Punkt, den er machen könnte, vor dem man vielleicht Sorge haben sollte. Und der andere ist, dass er grundsätzlich zum Gericht läuft und in einzelnen ihm nicht wohlgesonnenen Wahlbezirken die Wahlergebnisse anficht, so dass das Gericht sagt, diesen District in Pennsylvania, da wurden die Durchführungsbestimmungen nicht verfassungskonform angewendet, diese Stimmen entwerten wir.
Also es wird auf jeden Fall noch spannend. Jetzt haben wir sehr viel über Trump geredet, aber noch gar nicht über Joe Biden, der ja nicht gerade der Jüngste ist, könnte man sagen, und auch sehr fast mumienhaft wirkt, wenn er auf der Bühne steht bei diesen Wahlkampfkonfrontationen. Was kann man sich denn von einer Präsidentschaft von ihm erwarten? Wird er das Land einigen können, dass er wahnsinnig gespalten ist?
Ich glaube, er wird es versuchen. Er wird zumindest eine Tonalität finden. Glaube ich, da wird er einfach an Obama anschließen, der aufgrund seiner Hautfarbe natürlich stärker polarisiert hat, aber Sleepy Joe, wie er von Trump genannt wird, wird sicher medial eine einigende Wirkung haben auf das Land. Ich glaube, es wird für ihn viel leichter, wenn er einen klaren Wahlsieg einfährt. Wenn es ein klares Ergebnis ist, dann akzeptieren es die Amerikaner leichter. Es wird sehr schwierig für ihn, wenn er eng und knapp gewinnt, glaube ich, dass man das gut verkaufen kann. Und ich glaube, gemessen an seinen Aktionen wird er wohl auch, wie das Senatswahl ausgeht, weil ein Joe Biden als Präsident mit einem republikanischen Senat hat meiner Ansicht nach de facto nicht viel Chancen, außer der Nice Guy on TV zu sein, aber Maßnahmen zu setzen, insbesondere wenn er auch noch einen Supreme Court fix gegen sich hat, wird sehr schwer. Und er kann auch die Mehrheit im Supreme Court mit so einer genannten Nuclear Option nicht verändern, wenn er den Senat nicht hinter sich weiß. Also ich, meiner Ansicht nach ist fast die Wahl des Senates die wichtigere als die Präsidentschaftswahl.
Also sollte es wirklich so ausgehen, wie Sie jetzt glauben, dass es Biden wird und nicht Trump, dann hat aber Trump trotzdem das Land sehr verändert. Also es wird ein Erbe von Donald Trump geben, das sich ja auch nicht nur im Supreme Court widerspiegelt. Ich habe gelesen, dass er insgesamt, dass es ein Zufall ist, dass in seiner sozusagen Amtszeit hat er 200 Richter also amerikaweit quasi ernannt. Und das hat natürlich irrsinnige Auswirkungen auf das Justizsystem. Was werden denn noch sozusagen das Erbe von Trump sein für das Land?
Vielleicht da nur ergänzend, diese 200 Richter, die er bestellt hat, gar nicht zufällig passiert, sondern die Republikaner, und die sind auch sehr stolz drauf, Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner, gibt Interviews, wo er sagt, die letzten 2 Jahre von Obama hat er sich nur darauf fokussiert zu blockieren, nämlich nicht nur Supreme Court, sondern auch Federal Judges. Und ich glaube, damit hat er das Land nachhaltig verändert. Also ich verhandle selber immer wieder vor Federal Judges in den USA und da glaube, da weht einem schon ein anderer Wind entgegen, wenn man überzeugte Trump-Generations-Judges hat.
Einfach von der Qualität
auch. Die sind auf Lebenszeit auch der Federal. Und da ist eine andere Qualität. Also Amy Barrett ist glaube ich, eine tolle Juristin, aber das ist der eine Punkt. Und ich glaube sonst, ja, die Tonalität, die Spaltung der Gesellschaft hat Trump einfach noch viel, viel weiter vorangetragen. Früher war es, also in der Zeit, sagen wir mal, vor Trump gab es sie bereits mit Arm und Reich. Wir haben vorher geplaudert, nicht? Sie waren auch in Stanford, das ist bei Palo Alto, da wohnen die reichsten Amerikaner zum Teil, nicht? Die Mark Zuckerberg. Und East Palo Alto ist nur eine Straße getrennt, das ist eine der ärmsten Gemeinden der USA. Die einen haben eben ein Footballstadion für die Highschool-Sportler mit 10.000 Zusehern, State of the Art, und die anderen haben einen kleinen Turnsaal in Größe eines Tennisplatzes. Und Trump hat jetzt noch eins draufgesetzt, dass er die Tonalität, das Ausspielen der jeweiligen Bevölkerungsgruppen untereinander das einfach geschürt hat. Und ich glaube, es kann Joe Biden nicht gelingen, das Land zu einen, wenn er nicht den verbindenden Grund oder den Common Ground mit den Republikanern findet. Und es ist Zeit, also meiner Ansicht nach ist die Verantwortung bei den moderaten Republikanern, dass die wieder sagen, wir finden in der Mitte der Gesellschaft und treffen einzelne Entscheidungen. Früher gab es immer Demokraten, die bei den Republikanern mitgestimmt haben, Republikaner, die bei den die gibt es nicht mehr. Es ist jetzt eine Reinheit in der Senatsentscheidung. Und es gilt, das zu überwinden, dass die Stärke der USA, zwei Parteien, die, damit sie die Mehrheit jeweils oder ansprechen, in der Mitte sich finden, dass man dort wieder zurückkehrt.
Mhm. Aber was hat denn, da wird ja viel darüber spekuliert, was hat denn zu dieser extremen Spaltung geführt in Amerika? Oder wann war da der Anfang? Welcher Präsident hat da sozusagen den Funken gezündet? Kann man das festmachen an irgendwelchen Ereignissen?
Mhm. Also ich glaube, man müsste dem bei uns in Europa extrem beliebten Bill Clinton, der bei uns ja so wahrgenommen wird, auch als der Reformer, und weil er einfach extrem charismatisch war, ich würde dem Blame einmal den Initialen ihm zuschieben. Warum? Bill Clinton ist auch den Demokraten passiert, war eigentlich nicht vorherzusehen, dass er sich in der möglichen Amtszeit von George W. dem Ersten durchsetzt. Und Bill Clinton hat strategisch einen Sprung nach rechts von der Mitte gemacht. Er hat gesehen, er kommt gut an, und er nimmt den Republikanern diese Mitte weg, und die Republikaner, die schon im Wahlkampf von Bill Clinton mit Ross Perot gesehen haben, da gibt's eine 20% Mehrheit rechts, also Mehrheit 20% Base rechts, die der Ross Perot bekommen hat, haben dann eigentlich nicht viel Möglichkeiten gehabt, strategisch als zu sagen, dann müssen wir die rechts stärker besetzen. Links bekommen wir nicht, da ist Clinton zu stark, aber er wildert in unseren Wählerschichten. Und die Politik, die Clinton gemacht hat, war meiner Ansicht nach, auch wenn meine Familie ist, ein überzeugter Clinton-Anhänger sind, auch relativ, also kritisch zu sehen. Er ist zum Beispiel der Grund, warum so viele Menschen in USA in den Gefängnissen sitzen, besonders dann am Ende des Tages Farbige, weil er den Criminal Act so geändert hat, in vielen bestimmen, dass es Mindeststrafen gibt. Also wenn man dreimal wegen einem Vorsatzdelikt verurteilt, dass man automatisch lebenslang bekommt, oder die Staaten ermächtigt sind, lebenslang zu verhängen, dann in ihren lokalen Ausführungsbestimmungen. Und zu meiner Ansicht, glaube ich, hat es da begonnen, dass die radikalen Kräfte bei den Republikanern, die sind ähnlich wie in Europaparteien, haben die ja verschiedene Flügel, dass die Überhand bekommen haben, dass die Tea Party aufgekommen ist, und dass man bei Gouverneurswahlen, bei Vorwahlen für die Präsidentschaft, bei den Republikanern mit vernünftigen Argumenten, moderaten Argumenten, nicht mehr realisieren kann. Meiner Ansicht nach, und das finde ich ganz interessant, ist das Bill Clinton schuld oder einfach geschuldet, dass er einfach gesehen hat, wir stärken die Demokraten. Und auf lange Sicht hat er sich damit eben eine radikale republikanische Partei eingefangen, bei der man nur hoffen kann, dass sie jetzt wieder den Sprung machen in die Mitte. Ich glaube, es ist eine große Chance, dass es wieder die Partei des John McCain wird. Also ich finde, man kann viel Positives über die Republikaner auch sagen. Es ist immerhin die Partei, die die Sklaverei abgeschafft hat. Das war die große liberale Partei, die erst im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung haben die Demokraten und die Republikaner die Rollen getauscht. Die Demokraten waren traditionell die reichen Plantagenbesitzer für Sklaverei abgehoben. Und die haben einfach da die Rollen getauscht. Ganz spannend. Und wenn sich wieder diese John McCain-Kräfte, die es noch gibt, oder Mitt Romney, oder auch wie man die...
Der hat ja nicht Trump gewählt, glaube ich, hat er schon bekannt gegeben.
Genau. Ich finde, das kann man Mitt Romney auch zugute halten. Der hat ganz klar von Anfang an gesagt, den unterstütze ich nicht, ich beweise Rückgrat. Und im Unterschied zu einem Lindsey Graham, das ist ein ganz wichtiger Republikaner, der während dem Vorwahlkampf von Trump Videospots finanziert hat gegen Trump und nach der Wahl zu Kreuze gekrochen ist. Also ich bin ein Fan davon, es ist wichtig, dass die Republikaner mitmachen, weil sie eine Energie bringen und auf Gouverneursebene wichtig sind. Und dass sie eben wieder zu dieser John McCain-Partei zurückkommen.
Mhm. Wie wird's denn mit Trump nach der Wahl? Also ich gehe jetzt immer davon aus, Ihr Tipp ist richtig, dass es Biden sozusagen gewinnen wird. Was macht denn dann Donald Trump und seine Tochter Ivanka?
Also ich glaube, er wird einen Überlebenskampf führen. Also da auch als Anwalt, als US-Anwalt.
Er hat enorme Schulden, ne? 400 Millionen Dollar.
Genau, wobei da stellt sich die Frage, was ist seine Aktivseite? Wie viel Assets hat er, mit denen er das finanziert hat, nicht? Aber und das ist überhaupt sehr kritisch zu beleuchten, sollte ein Präsident Schulden haben, gleichgültig wie viel Vermögen er hat, aber da ist ja viel Spielraum, nicht? Wäre es die Deutsche Bank, könnte man sich fragen, will man das? Oder wäre es eine chinesische Bank? Aber meiner Ansicht nach wird das FBI wird unabhängig ermitteln können, wenn ein Joe Biden im Amt ist. Das Department of Justice ist nicht mehr seine Privatkanzlei. Und es gibt jetzt bereits ausreichend Dokumentation, dokumentierte Formalfehler von Trump, Beispiel seine Zahlung an die Pornoschauspielerin Stormy Daniels, ist dokumentiert, dass die in der Zeit des Vorwahlkampfs, des Wahlkampfs stattgefunden hat, die hat er nicht deklariert. Das ist in den USA und die Amerikaner sind radikale Formalisten. Einfach, das muss man deklarieren, das hat er nicht gemacht. Dafür kann man in den USA ins Gefängnis gehen, auch wenn man seine Steuererklärung nicht abgibt. Das geht auch Hollywood-Stars so, wenn sie das nicht machen. Und dann gibt es natürlich viel, viel härtere Themen. Und ich glaube, es wird ähnlich wie die Freiheitlichen Strache fallen haben lassen, werden die Republikaner Trump fallen lassen. Der wird toxisch sein und es wird zu einer Geschichtsumschreibung kommen mit, ich habe nie etwas mit Trump zu tun gehabt, die fangen bereits viele jetzt damit an. Gestern habe ich auf ORF eine Diskussion gesehen, wo der Peter Rowe, ein Republikaner, mit dem ich schon öfter diskutiert hat, auch anfängt, in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, man wird alle paar Wochen lesen, welches neue Verfahren gegen Trump eröffnet wurde. Und es wird uns dann genauso tangieren, wie es jetzt aktuell, wenn ein neues Verfahren zu Herrn Strache auftauchen würde.
Mhm. Ein großes Thema war für ihn ja sozusagen China als den großen Feind darzustellen. Wie wird sich das entspannen? Oder hat er nicht mit manchen Punkten, was er an China und an den Handelsabkommen kritisiert hat, nicht auch recht gehabt?
Also meiner Ansicht nach, und da muss ich sagen, da bin ich durchaus auch von der Uni Stanford mit Condoleezza Rice, die Republikanerin, haben wir sehr viel über Außenpolitik diskutiert und gelernt. Mit seiner China-Politik, sage ich mal, grundsätzlich, glaube ich, hat er durchaus recht. Er hat nicht recht, dass China meiner Ansicht nach den Amerikanern Jobs wegnimmt, denn die Jobs sind nicht nach China gegangen, sondern sind im Rahmen der Digitalisierung verschwunden. Aber er hat natürlich durchaus auch recht, aus, sagen wir mal, amerikanischer geopolitischer Sicht, China als den Feind auszurufen, denn und er macht nur zwei Fehler dabei, meiner Ansicht nach, dass er nicht die Achse zu Europa sucht, denn worum geht's? Teilweise, dass auch europäische und amerikanische und westliche Unternehmen in China ihre Produkte anbieten können, operieren können nach gewissen Rahmenbedingungen, das ist nicht möglich. Meiner Ansicht nach ist da auch der gesellschaftliche Aufschrei zu gering, denn man kann nicht ordentlich Geschäfte in China machen, ohne dass man einen chinesischen Partner in sein Unternehmen hineinnimmt. Ohne dass man Gefahr läuft, dass alle Daten verloren gehen. Das muss man einfach ansprechen. Da wäre es mir lieber, wenn er mit Europa die Achse sucht und als traditionelle Partner hätte man viel mehr Gewicht. Biden wird sicherlich in der Tonalität freundlicher gegenüber China auftreten, aber meiner Ansicht nach keine andere Politik fahren.
Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, wir warten auf Dienstagnacht. Es wird sicher spannend. Zeit zum Fernsehen werden wir auch haben, da ja wahrscheinlich alle Restaurants geschlossen sind, weil es einen zweiten Lockdown gibt. Ich sage danke fürs Kommen.
Vielen Dank.
Und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Das war der Daily Podcast Spezial mit Robin Lambsdon. Morgen werden wir dann analysieren, wie sich das Land entwickelt, wenn sich die Amerikaner für Joe Biden oder Donald Trump entscheiden. Hört also wieder rein, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.